Das Wort Gottes rettet uns, es bleibt beim Alten. Und das Wort Gottes bringt uns durch diese Zeit. Seit 582 Jahren gibt es einen weltweiten Bestseller für das meistgedruckte Buch, die Bibel. Seit 582 Jahren, ununterbrochen, jedes Jahr, jeden Tag. Voltaire, der hat im 1700 Battstich gelebt, 1778 ist er gestorben. Er hat gesagt, bis zu meinem Tod wird, ist ein französischer Philosoph, bis zu meinem Tod werden meine Schriften wahrscheinlich berühmter werden wie die Bibel. So war er überzeugt von seinen Gedanken. 1778 ist er gestorben. 1780 ist in seinem Haus eine Bibeldruckerei aufgemacht. Gott hat Humor. Könnt ihr nachlesen. Ich versuche mich immer nicht zu freuen daran, mit falscher Schadenfreude, sondern mit Mitleid für diesen armen, gebildeten, aber trotzdem irrenden Menschen. Irret euch nicht, das Wort Gottes fällt kein Jota hin, bis alles erfüllt wird. Das Wort Gottes trägt uns, das Wort Gottes, auf dem stehen wir sicher, bis unser Herr wiederkommt. Lasse doch reden. Bibeltreue Christentum ist im Moment ganz in madig zu machen und lächerlich zu machen. Lasse reden. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich lache niemand aus am Schluss, sondern ich lache Jesus an. Und deshalb aus aktuellem Anlass, hast du wieder schön Lieder ausgesucht, Nina, das Wort Gotteslied. 2. Timotheus 2,15. Strebt danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, sagt Paulus zu Timotheus, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, weil er das Wort der Wahrheit in rechter Weise austeilt. Das ist meine Sehnsucht, das ist mein Gebet für euch, dass ihr das Wort Gottes in rechter Weise lebt und austeilt. Das Wort Gottes akkurat deuten. Das ist die Kunst, denn je tiefer wir im Wort Gottes verwurzelt sind, je tiefer wir es kennen, je tiefer wir es verstehen, desto tiefer wird unsere Nachfolge. Ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Mich macht zwar ein bisschen, ich will die Menschen nicht verurteilen, weil es passiert mir selbst manchmal, kommt man aus dem Gottesdienst raus und sagt, die Predigt war heute zu lang, die war zu kurz, die war zu seicht, die war zu tief, da war irgendwas nicht, irgendwas findet man immer an der Predigt. Und mir hat mal jemand gesagt, wir vergessen so leicht, dass das eine von 21 Mahlzeiten ist. Wenn du drei Hauptmahlzeiten am Tag hast, dann hast du 21 die Woche. Und geistlich gesehen ist die Sonntagspredigt nur eine von 21 Mahlzeiten, wenn du dich gesund ernähren willst. Das steht uns Christen gut an, das uns vor Augen zu halten. Wenn du dich gesund ernähren willst, die Sonntagpredigt ist nur eine von 21. Gewöhn dir das an, dich gesund zu ernähren. Mach die Bibel zu deiner Hauptspeise am Morgen, am Mittag und am Abend. Super. Der Yonki Cho, der Pastor der größten Gemeinde der Welt, der hat gesagt, wurde mal gefragt, was sein Geheimnis ist, seine Angewohnheit war, die Bibel und Gebet morgens, mittags, abends. Das hat er gesagt. Das ist sein Geheimnis. Die Leute haben Wunder, was erwartet, was da kommt. Seine allererste Predigt in seinem Leben war 1956 in einem Zelt. Da hat es reingeregnet, das hat er gebraucht gekriegt. Und er hatte zwei Zuhörer zum ersten Gottesdienst. Seine Frau und einen Hund. So hat er angefangen. Die Gemeinde hat heute 1,7 Millionen Mitglieder in Südkorea, in Seoul, in der Hauptstadt. Es gibt in jeder Straße in Seoul, und das ist eine 12-Millionen-Stadt, gibt es einen Hauskreis von seiner Kirche mindestens. Ein ganz demütiger Mann. Pastor Yonki Cho ist jetzt schon in Rente. Ich weiß gar nicht, ob er schon gestorben ist. Hab mal ein Video darüber gesehen, über die Gemeinde. Die können sich gar nicht versammeln sonntags, weil in das größte Fußballstadion gehen ja nur 80.000. Was sollen sie machen? Das ist ja nichts. Die gehen in Schichten. Jede Stunde 80.000 rein, 80.000 raus, 80.000 rein, 80.000 rein, 80.000 rein. Aber die Gemeinde besteht eigentlich aus Hauskreisen. Nicht jeder kann in den Gottesdienst gehen, das geht gar nicht. Ja. Und was war sein Rezept? Bibel morgens, mittags, abends. Das hat er geantwortet. Ganz schlichter Mann. Herr, gib uns mehr danach, nach diesem Hunger. Die Kardinalsstelle in der Bibel ist meiner Ansicht nach eine der Kardinalstellen, ist 2. Timotheus 3, 16, wenn wir uns zum Thema Bibel mal austauschen heute. Die Heilige Schrift legt sich selber aus, steht da. Denn alle Schrift, ich zitiere, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und sie ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, gemeint ist, das ist eine Art Test, den Gott macht mit uns, weil er damit eine Überzeugung schaffen will. Das ist das Wort Überführung, wörtlich verstanden. Also wenn da steht, die Heilige Schrift, das Lesen der Heiligen Schrift, überführt etwas in uns. Ja, was überführt es in uns? Es ist wie so ein Test und dieser Test zeigt dann an, wenn ich den Test mache, aha, habe ich die Überzeugung schon oder nicht? Das ist eigentlich gemeint. Und die richtige Überzeugung von Sünde oder von Wahrheit, das ist ganz egal. Es ist nicht die Überführung nur von Sünde, sondern es ist ein Test, den die Bibel mit uns macht. Und wir erkennen dann, habe ich das richtige Verständnis von Sünde, von Wahrheit, von Jesus, vom Vater und so weiter. Dann zählt Luther weiter auf, zur Zurechtweisung, wörtlich zur persönlichen Aufrichtung. Das ist eigentlich das Wort wieder. Ich habe euch das mal erzählt, ne? Das kann man sowohl für Ermahnen verwenden, als auch zur Ermutigung. Der innere Kern des Wortes ist Aufrichtung. Zur Aufrichtung und dann, sagt Luther, zur Erziehung oder Besserung, wörtlich zum Training in der Gerechtigkeit. Was ist das? Gerechtigkeit ist ein Wort dafür, die rechte Beziehung zu Gott zu finden. Und da trainiert uns die Bibel. Die Bibel trainiert uns, nicht gute Menschen zu werden. Das ist ein Endprodukt am Schluss. Aber die Bibel hat den Fokus, dass wir die rechte Haltung, die rechte Beziehung zu Gott finden. Darin will sie mich trainieren oder erziehen, helfen, aufrichten. Das sind die Hauptfunktionen der Bibel. Also lehren, die rechte Überzeugung schaffen zur Wahrheit, Jesus, den Vater. Also so einen Test machen mit muss, damit wir merken, ah ja, ich habe die rechte Haltung dafür. Und sie will mich aufrichten und trainieren in der Beziehung zu Gott. Das ist der Hauptfokus von der Bibel. Viele Christen lesen ja die Bibel, da habe ich meine Werte raus, da weiß ich, was richtig und falsch ist, alles nicht verkehrt, aber knapp vorbei an der Hauptsache. Die Hauptsache ist, die Bibel will dir helfen, in die richtige Haltung und Beziehung gegenüber Gott zu kommen, dass du die erste Liebe zu Gott findest und darin wächst und bleibst. Und ich habe drei Punkte, die will ich euch kurz erklären. Der erste Punkt ist, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist, das Wort Gottes kannst du nicht, einen Vers nehmen, das ist den meisten von euch klar, du kannst mit der Bibel einen Krieg beginnen. Ja, irgendeinen Vers findest du, sagst du, Gott hat Krieg geführt, also ist richtig, Krieg zu führen, ist auch schon gemacht worden. Ne? Aber du reißt die Bibel aus dem Zusammenhang, denn was sagt Jesus? Liebet eure Feinde. Du kannst es nicht aus dem Zusammenhang rein. Du musst die Bibel als Ganzes verstehen und nicht vorschnell einen Vers nehmen, der dir in Gram passt und den anderen, am besten anderen um die Ohren hauen. Ja, manche gehen mit der Bibel ungefähr so um. Da ist ein Raum. Also stellt euch vor, da ist ein Raum in der Gemeinde, so ein Raum wieder oben und ihr habt plötzlich Mütter, die haben neugeborene Kinder und die müssen während im Gottesdienst ihre Kinder stillen, ihre Babys stillen. Da denkt sich die Nina, ja, was mache ich denn jetzt? Ach, da oben ist der ehemalige Kinderraum, wir haben im Moment keine Kinder. Dann nehmt doch ihr lieben Frauen den Raum während dem Gottesdienst, da können ja die Kinder stillen. Ich mache ein Schild an die Tür und da schreibe ich drauf, stillende Mütter, stopp. Ja, stillende Mütter, Ausrufezeichen, stopp. So, und da weiß jeder, er darf da nicht dran. weil da stillende Mütter sind. Denkste. Und so gehen wir manchmal mit der Bibel um. Kommt irgendwann eine stillende Mutter zu dir und Gottesdienst, sagst, ach, ich habe ja immer noch keinen Raum hier. Da sagst du, doch, da oben. Sagst du, nee, da kann ich ja nicht rein, da steht stillende Mutter, stopp. Merkt das, so gehen wir manchmal mit der Bibel um. Die Bibel sagt was, aber wir haben keine Ahnung von dem Drumherum und wir lesen es genau falsch. Wir lesen es missverständlich. Da ist, die Nina hat nicht geschrieben, stillende Mütter stoppt, damit da keine Mutter reingehen darf, sondern weil da stillende Mütter drin sind, sollst du nicht rein, wenn du ein Mann bist oder irgendjemand bist, weil die Mütter sollen nicht gestört werden. Versteht ihr das? So ist das manchmal. Die Leute wunderst dich, was die aus der Bibel rauslesen, weil sie die Bibel als Ganzes, die ganze Situation nicht erfasst haben. Das Anliegen da nicht, Gottes nicht erfasst haben mit dem Bibeltext, das Anliegen von Jesus nicht erfasst haben. So, ich mache mal weiter, weil wegen der Zeit, aber ich denke, ihr versteht, was ich sagen will. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel in 1. Korinther 13. 13, ich zitiere das mal. 1. Korinther 13, 8 steht, die Liebe hört niemals auf, wo doch die prophetische Rede aufhören wird. Und das Zungenreden wird aufhören. Und die Erkenntnis wird aufhören. Und tatsächlich, ein gewisser Anteil der Christenheit glaubt wirklich, dass es Prophetie, Zungenrede und Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis, diese Geistesgaben gibt es nicht mehr. Hier steht's ja, das hört ja auf. Manche sagen dann, das ist im Mittelalter irgendwann gewesen. Manche sagen, nee, das war in der frühen Kirche, da hat das aufgehört. Fatal. Ein Vers rausgenommen, aber im Zusammenhang der Bibel wird's völlig deutlich. Das ist kein Schild, dass du nicht in den Raum darfst als stillende Mutter. Das ist völlig missverstanden. Warum? Ich lese mal weiter. Aufmerksam lesen. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wenn der Himmel kommen wird, wenn die Ewigkeit kommen wird, wenn wir Gott, wie er ein paar Verse weiter sagt, von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird das Stückwerk aufhören. Es steht hier schwarz auf weiß. Paulus will sagen, das prophetische Reden ist im Himmel nicht mehr notwendig. Das Wort der Erkenntnis ist nicht mehr notwendig. Warum? Weil wir erkannt sind und Gott uns mit seiner Erkenntnis erfüllt. Und das Sprachengebet zur persönlichen Auferbauung in der Liebe ist nicht mehr notwendig. Warum? Weil Gott da ist. Und ganz eindeutig wird es dann in Markus 16, wo es dann heißt, im Missionsbefehl, ich will es kurz lesen, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, die da Jesus nachfolgen, sind, in Klammern, nur die ersten 2 Jahre, dann hört's auf. Steht da nicht. Die Zeichen, die denen folgen, die da glauben, sind, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen sprechen, da haben wir es, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken oder geimpft werden, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Das Impfen habe ich eingefügt. So. Ist doch eindeutig. Wenn wir die Bibel als Ganzes lesen, dann merken wir plötzlich, das kann doch gar nicht sein, dass es keine Wunder, dass es keine Erkenntnisgaben, keine Prophetie mehr gibt, keinen Sprachengebet. Das kann gar nicht sein. Die Frage ist natürlich manchmal die andere, das Sprachengebet muss man weise einsetzen. Das kann, wie Paulus sagt, Fremde, die vom Glauben keine Ahnung haben, verschrecken. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Da schreibt dann Paulus ein ganzes Kapitel drüber. Aber das Sprachengebet gar nicht mehr gibt. Es gibt ernsthaft Christen, die, ich habe in einer Gemeinde, bin ich regelmäßig am Predigen, die erzählen mir das, was ich seit 20 Jahren mache, nämlich Sprachengebet, das ist gar kein Sprachengebet. Das ist irgendwie vom Feind. Überlegt mal, da musst du schon Schneid haben, dem anderen das ins Gesicht zu sagen. Das haben die tatsächlich fertiggebracht. Ich bin ihnen nicht sauer. Warum? Weil die haben diesen einen Vers genommen. Stillende Mütter, stopp, ich darf nicht in den Raum gehen, obwohl ich mein Baby stillen will. Tragisch. Diese Christen schließen sich ja von der Kraft weg, die Gott eigentlich für sie hat. Genauso Eheseelsorge. Auch schon erlebt. Sitzen die beiden Ehepartner da, merkst schon totale Spannung in der Ehe, suchen und dann poltert der Mann los. Ja, meine Frau ist so fromm, aber die kennt das Wort Gottes nicht. Im Wort Gottes steht, enthaltet euch nicht. Also gemeint ist ne, körperlich. Entzieht euch einander nicht, körperlich. Ne? Also er baut das Wort Gottes, den einen Vers auf, als Waffe gegen seine Frau. Aber wir müssen mal die ganze Umgebung lesen. Da geht es darum, dass sich die Ehepartner gegeneinander unterordnen. Und dass der Mann seine Frau so liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Mein lieber Mann, da habe ich ja was zu tun. Und wenn ich mir vorstelle, meine Frau fühlt sich von mir so geliebt wie von Jesus selbst, dann meint er, dass die sagt, ach, ich ordne mich gerne unter. Das glaube ich aber wohl. Aber wenn eine Frau sich nicht unterordnen will und störrisch ist, dann liegt es oft daran, dass der Mann sie nicht liebt wie Christus. Das hat aber der Mann unterschlagen. So können wir aber nicht mit dem Wort Gottes umgehen. Der Heilige Geist lässt sich nicht verarschen. Habe ich das jetzt gesagt? Veräppeln wollte ich sagen. Entschuldigt. Es ging mir die Gäule durch. Ja, so sind wir manchmal. Wir benutzen das Wort Gottes als Waffe gegenüber den anderen und fühlen uns noch richtig dabei. Wie tragisch. Wie tragisch. Das machen wir gerne. Was kommt dabei raus? Einer reibt sich die Hände, das ist der Feind, und sagt, das habe ich wieder gut hingekriegt. Ja. Der zweite Punkt ist, also das erste Punkt war, das Wort Gottes immer als Ganzes im Blick behalten, wenn man es auslegt. Nicht vorschnell Bibelverse zitieren und denken, das ist es jetzt, weil es mir gerade in Kram passt. Zweiter Punkt, das vorherige Wort Gottes und das aktuelle Wort Gottes gehören beide zusammen. Was meine ich damit? Weil Gott andauernd und fortlaufend spricht. Ach, ich rede heute so angestrengt, seht's mir nach. Ich bin heute so, ich muss gucken, dass ich mal ruhig bleibe. Gott redet andauernd und fortlaufend. Das heißt, seine Worte bauen aufeinander auf. Was meine ich damit? Wenn Abraham das nicht beherzigt hätte, wäre Isaak tot. Ich sag's nochmal. Wenn Abraham nicht gewusst hätte, dass Gott fortlaufend redet und ich auf alles achten muss, was Gott sagt, weil es aufeinander aufbaut, dann wäre Isaak tot. Ihr guckt mich fragend an. Abraham hat einen Befehl empfangen von Gott. Richtig? Geh auf den Berg Moria. Da hast du was zu tun. Deinen Sohn zu opfern. Isaak wäre tot, wenn Abraham auf dem Berg nicht auf Gott gehört hätte. Wo Gott gesagt hat, okay, jetzt der Witter. Jetzt habt ihr's. Aber wir sagen, der Herr hat geredet und daran halten wir stur fest und nennen das auch noch Vertrauen. Was ein Wahnsinn! Der Heilige Geist muss uns führen in alle Wahrheit. Welches Wort muss ich festhalten und welches Wort muss ich loslassen, weil Gott neu mit mir reden will? Denn wir haben doch einen lebendigen Gott. Muss ich es immer an der Heiligen Schrift messen? Aber ja, aber wir haben einen Gott, der fortlaufend redet. Gott kann dich so führen, dass er zu dir sagt, lass dich nicht impfen, und er führt dich 2 Monate später und sagt zu dir, jetzt lass dich impfen, jetzt. Jetzt ist es soweit. Kann Gott das machen? Ja. Die ganze Streiterei können wir uns alle sparen, wenn wir wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Wir haben das durchgekaut. Deshalb sagt Jesus ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und welches Wort kommt aus dem Munde Gottes? An anderer Stelle sagt Jesus, Gottes Wort ist wie Manna. Es muss also jeden Tag frisch sein. Johannes 6,31. Wenn das Wort Gottes wie Manna ist, dann wisst ihr ja, das ist nach einem Tag ungenießbar. Das musst du an dem Tag nehmen. So ist das Wort Gottes an uns, was der Heilige Geist spricht. Und die Christen, wir Christen laufen rum. Gott hat einmal geredet und jetzt Scheuklappen auf und das ist das Wort und damit muss ich sterben und stur. Das ist nicht geistlich, das ist fleischlich. Weil wir Gott töten. Wir haben einen lebendigen Gott. Alles baut aufeinander auf. Gott spricht und Gott spricht wieder und Gott spricht wieder. Die Bibel nennt das Nachfolge. Ich habe gerade die The Chosen. 8 Folgen sind auf Deutsch und die anderen 8 sind mit deutschen Untertiteln. Ich habe es war krank eine Woche. Da habe ich alle nochmal geguckt. Ich habe so geheult, weil das kommt so gut rüber, was Nachfolge ist. Nachfolge heißt an Jesus dran sein. Das, was Jesus sagt, tue ich. Und die Jünger haben dauernd ihren eigenen Kopf. Sie meinen, sie hätten es kapiert und jetzt ziehen sie es durch. Und Jesus sagt innerlich so, wie oft muss ich noch? Aber Jesus ist so treu und so gnädig mit uns. Wir dürfen ja umkehren. Aber wie wichtig ist, wenn wir das verstehen. Wir haben einen lebendigen Gott. Und das dritte und letzte, Wahrheit steht in Spannung. Und Wahrheiten können sogar in einer Ordnung stehen bei Gott. Wahrheit ist nicht gleich Wahrheit. Wir denken immer bei Wahrheit an Griechisch. Ich habe es euch das letzte Mal so ein bisschen erzählt. Griechisch ist eine exakte Erkenntnis, die bleibt immer gleich. 2 und 2 ist 4 und das bleibt immer gleich, solange die Erde besteht. Das ist aber nicht die biblische Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist eine Person. Die biblische Wahrheit ist die rechte Beziehung zu Gott. Das ist die biblische Wahrheit. Und in dieser Wahrheit zu leben, in Jesus zu leben, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es verschiedene Wahrheiten von verschiedener Ordnung. Ich will ein Beispiel geben. Jesus hat gesagt, ich habe das Gesetz Gottes ist wahr. Alle 614 Gebote sind wahr, sind gerecht, heilig und gut. Sagt Jesus selber, kein i-Tüpfelchen fällt dahin. Das wird sich alles erfüllen. Und dann sagt aber Jesus, in mir ist es erfüllt. In mir ist das Gesetz erfüllt. Nun sagt er zu den Pharisäern, ja, ihr gebt vom Gesetz Kümmel, den Zehnten vom Kümmel und ihr gebt den Zehnten von Rosmarin und Balthasar. Ihr macht das alles richtig. Aber die größere Wahrheit, die habt ihr vergessen, nämlich, dass es auf Liebe ankommt. Das ist die größere Wahrheit. Die kleinere Wahrheit ist, das Gesetz mit dem Zehnten zu halten. Oh, kriegen wir gleich Angst jetzt. Das will der Martin sagen, der Zehnte ist nicht wichtig. Doch, der Zehnte ist ja die Wahrheit Gottes. Aber noch wichtiger ist, wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. Wenn du den Zehnten gibst aus Groll, bist du nichts, sagt Paulus. Weil das die größere Wahrheit ist. Die Wahrheit kommt in Ordnung im Wort Gottes. Und wie oft und wie müde macht uns das, wenn wir Wahrheit gegen Wahrheit stellen. Da kannst du ewig diskutieren, du kommst keinen Schritt weiter. Der Geist Gottes schließt uns auf, wie die Ordnung der Wahrheit ist. Die abgefallenen Lehrer Israels, von denen wird gesagt, die wollen alles in ein System bringen. Hier ein wenig, dort ein wenig, Jesaja 28, 10 steht das, dort ein wenig, dort eine Prise, wie der Talmud. Ne? Den Sabbat kriegen wir jetzt hin. 10 Schritte darfst du machen und dann wird diskutiert, heute gibt es ein Passov, ob du dann Lichtschalter betätigen kannst, weil in dem Lichtschalter entsteht ja ein Funke und du sollst ja am Sabbat kein Feuer machen, weil das wäre ja Arbeit. Da landest du dann. Ja, ja, das ist geregelt bei den orthodoxen Juden. Überleg mal, was für ein Gefängnis, weil sie an der Wahrheit kleben und nicht verstehen, es gibt eine größere Wahrheit in Jesus, in der Liebe. Deswegen sagt ja Jesus, meine Jünger dürfen die Ähren raufen, so wie David die Schaubrote essen durfte am Sabbat, als er hungrig war, weil der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. ach, ich muss mich beeilen, ich lasse ein bisschen was weg. Weil es ist heute ein langer Gottesdienst. Ich habe hier nur ein Bild, mit dem Bild schicke ich euch jetzt mal an den Abend. Dann denkt ihr gut an die Predigt. Es fiel mir so ein. Aber das könnt ihr euch gut merken. Passt auf. Es gibt manchmal eine Reihenfolge. Du kannst eben nicht die Unterhose vor der Hose anziehen. Es gibt eine festgefügte Reihenfolge. Siehst du, wirkt. Ne? Geht durch den Kopf, geht nur los. Merken wir uns immer. Du musst erst die Unterhose anziehen und dann die Hose. Erst bejahst du, dass das Gesetz heilig und gut ist, ziehst die Unterhose an und dann bist du heilfroh, dass du die Hose der Liebe anziehen kannst, die Erfüllung des Gesetzes in Jesus. Dann kannst du rausgehen, dann kannst du fröhlich deine Straße ziehen. Das Gesetz kleidet dich noch nicht vor Gott. Ne? So ist es. Es gibt eine Reihenfolge, die kannst du nicht vertauschen. Jesus sagt es. Es gibt verschiedene Sünden. Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Jesus sagt ihnen, ihr erkennt nicht, dass es verschiedene Sünden gibt. Ihr vertauscht es. Du willst den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen, siehst den Balken nicht. Es gibt verschieden starke Sünden und du musst die entscheidenden Sünden anpacken, nämlich deine eigenen. Die Sünden sind nicht alle gleich. Die Sünden deines Bruders, wusstest du, die wiegen weniger schwer, wenn du eigene Sünden hast. Räum erst bei dir auf und dann weist dein Bruder, deine Schwester darauf hin. Diese Sünden sind nachrangig. Das müsste mal das Christentum hören, da wird es uns besser gehen. Wir passen nicht auf, wenn Jesus redet. Wir wissen es ja alles besser. Selbst Glaube, Hoffnung und Liebe sind alle drei wichtig, aber die Liebe ist die größte. Habe ich darüber nachgedacht? Ist die größere Wahrheit. Heresie, Irrlehre, ist nicht immer Lüge. Sie ist manchmal nur die falsche Betonung der Wahrheit. Ich sag's nochmal. Irrlehre kommt manchmal in dem Gewand daher, dass sie einfach nur die Wahrheiten falsch betont. In der falschen Reihenfolge wichtig macht. Dann ist Irrlehre. Wenn wir ein Beispiel machen, manchmal ist es auch so, dass die Irrlehre erst gar nicht so richtig sichtbar ist. Da hat mich mal neulich einer angeredet in der Fußgängerzone, hat mich unterhalten da. Freitagabend gebe ich manchmal Zeugnis am Bahnhof, da haben wir uns unterhalten. Und er sagte, glaubst du an Engel? Ich sage, ja, ich glaube auch an Engel. Glaubst du auch an Engel? Und dann fing der mir an zu erzählen, wie er an Engel glaubt. Dann waren wir uns leider dann nach 3-4 Sätzen, merkte ich, naja, der glaubt ein bisschen anders an Engel wie ich. Da war dann klar, aber erst im Nachhinein. Am Anfang ich konnte von Herzen sagen, ja, ich glaube auch an Engel, du auch. So ist das manchmal. Die Heresie wird manchmal gar nicht so richtig deutlich. Wohl dem, der erkennt, sind die Wahrheiten richtig an der richtigen Stelle, in der richtigen Reihenfolge. Hat bei diesem Menschen, sind die Engel wichtiger wie Jesus oder die Engel nicht so wichtig wie Jesus. Und ihr könnt euch denken, wie es war. Da kamen nur Engel und alles Mögliche und Jesus kam gar nicht vor und Gott Vater. Matthäus 4 bei der Versuchung. Der Teufel zitiert die Heilige Schrift gegen Jesus. Aber Heilige Schrift geht über Heilige Schrift. Wenn Jesus die Heilige Schrift zitiert, ist es die größere Wahrheit, wie wenn der Teufel die Heilige Schrift zitiert. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen. Die Heilige Schrift in der Hand des Teufels ist nicht wahr, obwohl das Wort Gottes wahr ist. Wer kann das verstehen? Weil der Heilige Geist die Heilige Schrift zitiert, weil der Teufel die Heilige Schrift zitiert, ohne den Heiligen Geist. Und dann tötet der Buchstabe. Und wird nicht lebendig. Wir haben es eben gesungen. Deshalb sagt Jesus auch, ihr zitiert die Heiligen Schriften, ihr studiert die Heiligen Schriften fleißig und wollt doch nicht zu mir kommen. Wer ist Jesus? Das Wort Gottes. Ihr zitiert die Heiligen Schriften, ihr kennt sie auswendig, aber zum wahren Wort Gottes wollt ihr nicht kommen. Das bin ich. Das hat Jesus eigentlich an der Stelle gemeint. Denn wir wissen ja aus Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wer ist das Wort? Das Wort Gottes wollte unter uns wohnen, aber die Sein nahm es nicht auf. Es ist Jesus. Jesus ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Also ich fasse zusammen, wenn ihr euch einen Satz merken wollt. Das Ziel ist es nicht, die Bibel zu kennen. Das schreibt mal auf, ob er mich dann noch einladet. Ich habe heute gesagt, und ich meine es ganz ernst, das entscheidende Ziel ist es nicht, die Bibel zu kennen, sondern den Autor zu kennen. Das Entscheidende ist, nicht die Bibel zu kennen. Du musst den Autor kennen. Und der Autor, der sagt, Martin, ich offenbare mich durch die Heiligen Schriften. So rum ist es. Die Heilige Schrift ist der Diener, um uns Gott vorzustellen, wie er wirklich ist. Aber die Heilige Schrift ist nicht Gott. Viele Christen haben die Heilige Schrift als Götze und kommen deshalb nicht zu Gott. Und ihre Auslegung von der Heiligen Schrift ist ihr Götze. Das ist ein Gedankengebäude, ist eine Philosophie. Und sie sind geknechtet unter einer Philosophie, aber sie kommen nicht zu Gott. Es ist eine ernste Angelegenheit. Die Christenheit ist blockiert durch Götzendienst. Welche ist ihr Glaube an die Bibel? Ich weiß, was ich sage. Übrigens, der Heilige Geist hat mir das gezeigt und ich erkenne seitdem sehr schnell, ob jemand vergötzt ist an die Bibel und deshalb nicht durchbrechen kann zur wahren Beziehung zu Gott. Das ist eine ernste Sache. Wenn du jemanden vor Augen hast oder selbst diese Neigung hast, bete so lange, bis Freiheit da ist, in deiner Familie, bei dem, wer dir jetzt auffällt. Lass nicht los. Das ist eine ernste Sache. Das ist ein religiöser Geist, der ist sehr aggressiv. Der ist dahinter, der will die Menschen an ein totes Buch binden. Eine sehr ernste Sache. Aber wenn wir gebunden sind an Gott, dann sagt uns Heiliger Geist, wie wichtig und wunderbar die Bibel als unser Diener ist, damit wir auf einem sauberen Fundament an Gott glauben und aufbauen. So rum ist es. Ich mache jetzt mal eine Checkfrage zum Schluss. Erstmal sage ich noch so einen gewichtigen Satz. Wenn du deinen Glauben auf Erfahrungen mit Gott gründest, dann kannst du getäuscht sein. Das kann ja jetzt der Widerspruch sein. Die sagen ja sofort, willst du sagen, dass die Erfahrung mit Gott das Entscheidende ist? Ich sage, Moment, wenn du deinen Glauben auf Erfahrungen mit Gott aufbaust, dann kannst du getäuscht werden, denn unsere Erfahrungen können uns täuschen. Die Erfahrungen, die wir in der Beziehung zu Gott machen, die können uns täuschen, ja. Wenn du aber eine Beziehung zur Heiligen Schrift hast, die dich nicht in eine Begegnung mit Gott führt, dann bist du schon getäuscht. Ja, mein Glaube ist die Erfahrung einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Und manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, ich bin getäuscht worden. Ich dachte, es wäre Jesus Stimme und er war es nicht. Ja, das kann vorkommen. Aber wenn ich eine Beziehung habe zur Bibel, die mich nicht in die lebendige Beziehung zu Jesus führt, dann bin ich bereits getäuscht. Noch ein anderer Checkfragen. Wir sagen ja so leicht, alle Antworten für das Leben finde ich in der Bibel. Das stimmt nicht. Das ist Lüge. Alle Antworten auf dein Leben findest du nicht in der Bibel. Such mal eine technische Lösung für dein Handy in der Bibel. Kannst du lange suchen. Da gibt's nämlich kein Handy. Das ist so ein schöner Satz, der klingt so gut, der ist aber Lüge. Aber alle Antworten auf dein Leben findest du beim Autor. Der Heilige Geist hat eine Antwort, wenn ich ein Problem mit meinem Handy habe. Oh ja, ich finde aber keinen passenden Vers vielleicht, weil die Handys in der Bibel noch nicht erfunden waren. Aber der Heilige Geist kennt sich trotzdem aus mit meinem Handy. Willst du von Gott wissen, was du arbeiten sollst? Manche kriegen einen Vers. Schön für dich, manche nicht. Kann sehr schwierig sein. Weil in der Bibel gibt es keinen Vers, wo Frankfurt steht oder Bingen oder Mainz. Wenn du wissen willst, wo du arbeiten sollst, oder BASF oder Krankenhaus Marien, steht in der Bibel nicht drin, wird schwierig. Kannst ja mal Verse suchen. Willst du von Gott wissen, wen du heiraten sollst? Willst du einen Vers haben? Kann schwierig werden. Eine Tabea gibt's und eine Miriam. Wie in meinem Fall hätte das geklappt. Meine heißt Miriam, aber wenn deine Sabine heißt, bist du schon gelackmeiert. Ich weiß zufällig, dass keine Sabine in der Bibel ist. Es gibt Leute, die haben die ganze Gebrauchsanweisung gelesen. Die Bibel von vorne bis hinten durch, aber sind noch nie das Auto gefahren. Das ist eine ernste Sache. Da müssen wir raus. Und ich will schließen mit einem Beispiel. Ich musste mal jemanden vom Flughafen abholen. Und ich kannte den nicht. Ich habe das für einen Freund gemacht. Was macht man dann? Habe ich gesagt, gib mir mal ein Foto von dem. Sonst erkenne ich den ja nicht am Gate. Weiß nicht, ob jemand das für euch das Problem kennt. Jetzt auf dem Beifahrersitz liegt das Foto die ganze Zeit. Ich fahre zum Frankfurter Flughafen und bin dann habe das Foto da. Damit ich den gleich wiederfinde. Aber das Ziel von der ganzen Aktion war ja nicht, dass ich das Foto auf meinem Beifahrersitz liegen habe. Das Ziel ist doch nicht, ein Foto zu haben. Das Ziel ist doch erst dann erreicht, wenn der Mensch neben mir sitzt auf meinem Beifahrersitz. Aber wir tun oft so, wir geben uns mit dem Foto zufrieden. Wir kennen die Bibel in uns auswendig, aber wir fahren nicht mit Gott durchs Leben. Och, da rege ich mich auf. Das ist eine, ihr könnt euch nicht vorstellen, was Gott machen will mit uns als Christentum, wenn wir das entdecken. Das ist wie ein Löwe, der aufwacht. Wir denken, wir wären schwach. Was meint ihr, was noch kommen kann? Es gibt Menschen, die haben eine Prophetie für 1 Milliarde Ernte, die in nächster Zeit kommen wird. 1 Milliarde soll ins Reich Gottes kommen. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn allein Gott die Decke wegnimmt und diesen Götzendienst zerbricht, von dem ich heute rede, glaubt ihr, dass das 1 Milliarde ins Reich Gottes kommen können? Locker. Locker. Was da für eine Kraft kommt, wenn wir mit Jesus wirklich gehen. Und du sei froh, dass du mit Jesus gehst. Die meisten haben das hier längst, die leben das. Aber bete für die vielen, die das brauchen. Das Wort Gottes ist nicht zerstörbar. Das Wort Gottes ist Jesus. Er war von Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein und er bekam Fleisch. Es ist Jesus. Es gibt manche Menschen, die können die Bibel nicht wegwerfen. Die haben so eine alte Übersetzung, da fehlen ein paar Seiten, rausgerissen. Ich kann die Bibel nicht wegwerfen. Ich sage, kannst du die Bibel doch wegwerfen? Ja, das ist das Wort Gottes. Ich sage, das Wort Gottes ist Jesus. Merkt ihr das? Das setzt der Verstand aus. Du kannst doch eine alte, kaputte Bibel wegwerfen. Das kann ich nicht, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Jesus. Wir müssen mal unseren Sprachgebrauch richtig hinkriegen. Das ist keine Option, das ist ein Befehl, dass wir das so sehen. Die Bibel ist die Einladung zu einer Erfahrung mit Gott. Und die Bibel möchte uns anreizen, dass wir diese Erfahrung mit Gott, diese Beziehung mit Gott kontinuierlich aufbauen. Und durch den Glauben ausgerüstet können wir auch Durststrecken bestehen. Aber die Zielrichtung für unser Glauben ist der lebendige Gott selbst. Niemals ein Buch. Das Buch ist ein exzellenter Diener, um uns auf Kurs zu halten. Weil Gott will durch sein Buch zu uns sprechen. Aber wir wissen doch alle, Gott muss nicht durch die Bibel zu uns sprechen. Wir alle bezeugen doch, dass er aus dem Nichts heraus plötzlich dir einen Gedanken gibt und du weißt hinterher, es war Gott. Gott ist doch nicht auf seine Bibel angewiesen, um zu uns zu sprechen. Übrigens glaube ich fast, Gott redet mehr zu mir so wie durch dein Buch, durch seine Bibel beim Bibellesen. Aber glaub wohl, ich prüfe jedes Wort, deckt sich das mit dem Geist der Bibel, was Jesus mir gerade gesagt hat. Wenn ich den Eindruck habe, Jesus sagt mir, ich soll meine Frau hauen, dann werde ich doch sofort denken, das kann nicht sein. Ich werde gerade verführt. Dazu ist doch die Bibel da. Aber die Bibel ist doch kein Gefängnis, dass ich eine Buchreligion haben müsste, wie die, unsere armen Moslems. Wir sind keine Buchreligion. Wir sind die Religion des lebendigen Gottes.